Lux Brunch, der Literaturschnack mit Nefeli Cavouras und Anselm Neft.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer letzten Folge, nicht die allerletzte Folge, aber die letzte Folge vor der Sommerpause. Ah, Anselm, ja. Wir machen Sommer.
Ja.
Aber, das sage ich vorweg, wenn wir zurückkommen, kommen wir richtig zurück mit einer Live-Veranstaltung.
In 3D.
In 3D, das gibt's auch. Man kann uns dann sehen und bitte nicht anfassen. Sagen wir mal direkt am 16.09. bei der Altonale in Hamburg.
Und weißt du schon den Ort genauer? Also ich meine Altona, klar.
Nein.
Nein, okay.
Man kann dazu auch noch nichts online finden, aber bald.
Aber bald, alles klar. Ja, da setzen wir uns auf eine Bühne und machen eine ganz normale Lachsbranch-Aufnahme vor Publikum.
Richtig.
Ja.
Das wird super.
Wir können vielleicht mal ein bisschen hinter die Kulissen gucken lassen heute, wo wir jetzt bald in Sommerpause gehen. Wir befinden uns hier in Sasel in einem Wohnhaus im obersten Stock. Die Fenster sind verhangen, gewaltige Apparaturen sollen den Schall von uns abhalten. Vor dieser gewaltigen Apparatur sitzt Lisa Kreisler, unser Gast heute, die extra aus dem fernen Pole angereist ist, um hier mit uns über ein Buch zu sprechen, das sie mitgebracht hat. Ich stelle sie kurz vor. Für diejenigen da draußen, die sie noch nicht kennen, das ist eine Schriftstellerin, das ist eine Journalistin, das ist eine Frau, die schon drei geschrieben, zwei veröffentlicht. Der eine heißt Blitzbirk, ist bei Mayrisch erschienen, dem schönen kleinen Hamburger Verlag, bei dem zufälligerweise Nefeli arbeitet. Das zweite Buch war dann bei Hansa, das vergessene Fest. Und jetzt bald, nämlich am 30. August, erscheint Schreie und Flüstern von Lisa Kreisler wieder bei Mayrisch. Sie kehrt wieder zurück zu dem guten Hamburger Verlag. Lisa, du kommst aus Bückeburg. Das ist in Schaumburg und das ist in Niedersachsen. Schaumburg klingt für mich total nach Bayern oder Österreich, aber es ist in Wirklichkeit die niedersächsische Tiefebene. Du sagst ja hinterm Deister oder was ist das? Was ist der Deister?
Der Deister ist das Gebirge, was, wenn man vom Meer kommt, das nördlichste Gebirge in Deutschland.
Ah, okay, das ist der Deister.
Aber es ist nicht wirklich
ein Gebirge. Das ist ein Hügel.
Ja. Das ist ein schöner, sehr schöner Wald, tatsächlich.
Und du bist jetzt wieder in diese Gegend zurückgezogen, ne?
Ja.
Mit deinem Freund und deinen beiden Kindern oder euren beiden Kindern und in die Nähe von Bückeburg.
Also ich bin in Bückeburg, ist meine Mutter nur mit dem Auto hingefahren und hat mich geboren.
Ach so.
Ja, und aufgewachsen bin ich bei Bad Nenndorf, Waltringhausen heißt das Dorf, kennt aber auch niemand.
Okay.
Also wir brauchen bei Hannover.
Ja.
Findet das alles statt.
Aber vielleicht sprichst du deswegen so ein wundervolles Hochdeutsch und nicht diese leicht rheinische Sprachfärbung, die ich habe. Du hast irgendwie absurde Dinge studiert, das ist immer gut. Nordische Philologie, Psychologie, Theater- und Medienwissenschaften, unter anderem auch in Uppsala.
Uppsala.
Uppsala, Entschuldigung. Ja, das sind mit den falschen Betonungen werden wir heute, glaube ich, noch
genau,
ein Thema haben.
Genau, das kommt
noch. Und irgendwo habe ich auch die Information gefunden, dass du auch mal in Reykjavik längere Zeit warst. Oder ist das eine Ente?
Nee, ist keine Ente. Ich hatte in Berlin so einen Redaktionsjob und wollte aber eigentlich gerne schreiben. Und den habe ich einfach gekündigt und bin mit meinem besten Freund nach Island geflogen. Und da waren wir dann ein paar Wochen unterwegs und ja, dann bin ich zurückgekehrt und nach Leipzig gegangen.
Ach ja, dann hast du da studiert am Literaturinstitut Leipzig. Es gibt ja zwei große Schreibschulen in Deutschland. In Hildesheim, das wäre näher an deiner alten Heimat gewesen, und in Leipzig, wo ein bisschen mehr los ist. Und hat dir das gut gefallen da, zu studieren?
Es war total schön, um ganz viele interessante schreibende Menschen kennenzulernen. Mhm. Also das die Idee an sich mit dieser Schreibschule, die auch so in diesem Uni-Betrieb so verankert ist und Module und solche Sachen irgendwie erfüllen muss, das fand ich immer schwierig. Also ich habe das auch nicht beendet, aber es war total schön, um einfach sich zu entschließen, ich möchte schreiben. Ich nehme das Schreiben ernst in meinem Leben.
Ja, das ist ein Signal an sich selbst bestimmt, ne? Dass man sagt, ja, jetzt mache ich das hier, jetzt mache ich auch die richtige Ausbildung und ich kenne die ganzen anderen Autoren und Autorinnen und ich gehöre dazu. Ich kann noch sagen als allerletztes zu Lisa, dass sie einen Podcast auch hat. Das ist alles eine einzige große Verstrickung hier. Der heißt Land in Sicht und wird mit verschiedenen Menschen bestritten. Meistens ist auch Alexander Soloch dabei.
Soloch.
Soloch. Soloch. Entschuldigung. Alexander Soloch dabei. Und ihr sprecht da über ein übergeordnetes Thema, sowas wie Väter oder das Ungewisse, anhand von Literatur, von Büchern, die ganz aktuell sind oder die Klassiker sind oder Sachbücher, die sich dem Thema nähern und dann wird mit einer Expertin oder einem Experten zu dem Thema gesprochen und das alles in dem Gehöft, in dem du lebst, in verschiedenen oft tiernahen Locations. Man hört Enten, Schafe und anderes Gezücht. Ein wundervoller Podcast mit wundervollen Stimmen und wundervollen Stimmungen und Themen, der hiermit empfohlen sei. Jetzt aber zu dem Buch, um das es heute geht.
Genau, Lisa Kreisler hat uns den Roman Untertauchen von Lydia Tschukowskaja, ich hoffe, ich spreche sie richtig aus. Es geht heute ganz viel um russische Namen, daher verzeiht, wenn wir das nicht richtig auf dem Schirm haben. Genau, erzählt wird der Roman aus der Perspektive von Nina Sergejewna. Um genau zu sein, handelt es sich um die Tagebuchaufzeichnungen von ihr, die nämlich zwischen Februar und März 1949 entstehen. In dieser Zeit befindet sich Nina in einem Erholungsheim für Künstler, während draußen die Folgen des Krieges mit Deutschland und des stalinistischen Terrors das Land prägen. In diesem Erholungsort sucht sie Ruhe, um eben zu schreiben und zu übersetzen und eben unterzutauchen. Und das Untertauchen hat aber in dem Roman mehrere Ebenen, auf die wir noch gleich zu kommen. Und sie ist aber nicht alleine. Deswegen werden in diesen Tagebuchaufzeichnungen Gespräche mit anderen Gästen geschildert, mit den Angestellten und mit den Bewohnern des nahen Dorfes. Was sie aber vor allem interessiert, sind die Gespräche mit Nikolas Alexandrowitsch Bilibin. Kurz, er wird immer Bilibin genannt. Sein Schicksal zieht Nina an. Wie ihn hatte man auch Ninas Mann Aljoscha 1937 auf dem Höhepunkt des stalinistischen Terrors verhaftet. Der Schriftsteller Bilibin kehrte aber nach 5 Jahren zurück. Aber der Ehemann von Nina nach 12 Jahren immer noch nicht. Und ihr wurde nur gesagt, er ist da in diesem Lager mit Briefverbot. Und sie versucht von Bilibin alles zu erfahren, um herauszufinden, was mit ihrem Mann geschehen sein könnte. Genau, in diesen Tagebuchaufzeichnungen geht es also vor allem um diese Gespräche. Es geht aber auch ganz viel um Birkenwälder, um Winteratmosphären. Es geht um Erinnerungen und eigentlich auch um den Umgang mit Trauer. Und aber auch ganz viel um russische Literatur, um Literaturverliebtheit, könnte man auch schon fast sagen. Und eigentlich das, was einem Hoffnung geben kann. Der Roman kam fast in Vergessenheit. Also er wurde nicht zuerst in der Sowjetunion veröffentlicht, sondern bei einem New Yorker Verlag. Dann wurde er 1975 ins Deutsche übersetzt von Svetlana Geier, die auch eine tolle Übersetzerin ist. Sie ist auch die deutsche Stimme Dostojewskis. Und dann hat man aber den Roman ein bisschen vergessen, bis 2015 der Dörlemann Verlag eine deutsche Neuauflage gemacht hat. Und diese Neuauflage haben wir quasi hier, Anselm und ich haben die als PDF, weil die gerade vergriffen ist, aber gerade neu gedruckt wird. Lisa hat ein sehr schönes Exemplar, das sehr abgenutzt aussieht. Und ja, darüber reden wir heute. Lisa, warum geht es heute um diesen Roman?
Mir gedacht, dass das die erste Frage ist, aber ich bin trotzdem nicht richtig vorbereitet. Also, es ist ein Buch, was ist eher so aus so einem Bauchgefühl heraus jetzt hierher gekommen ist. Es ist ein Buch, was mich noch nicht so lange begleitet, aber in dem ich ganz viel wiederfinde von dem, was mir beim Schreiben wichtig ist, also aus der Perspektive des Schreibens. Ihre Stimme, also auch inhaltlich, du hast es ja gerade schon gesagt, es ist ein Widerstandsroman. Es ist aber trotzdem auch ein Roman, der ganz viel Zärtlichkeit in sich hat für die Natur und für die Menschen. Also es geht ganz viel um das Verbundensein miteinander, mit den Menschen und mit der Natur in so einer schlimmen Zeit. Und ich finde diese Sprache irgendwie schön, glaube ich, weil die so um Klarheit ringt. Also es ist keine schwärmerische Sprache, obwohl sie schöne Dinge beschreibt, wie eben Birkenwälder, den Schnee, alles, was poetisch ist. Aber sie will Trost spenden.
Und die Sprache will Trost spenden?
Ja, meinst du? Mhm. Ja, habe ich das Gefühl. Also Sprache ist ja auch, habe ich das Gefühl, auch auf jeden Fall ein großes Thema in dem Text. Ne? Also Sprache, die Sprache des Staatsapparats, die Sprache im Dialog, das Schweigen, weil über vieles darf ja gar nicht gesprochen werden oder man wird abgehört. Oder eben aber auch diese Sprache der Erinnerung, des Untertauchens, so eine Seelensprache. Ne? Also das ist schon, und Pasternak und Puschkin werden ja sogar zitiert, ne? Die kommen ja auch alle vor. Und mich berührt dieser Text. Es ist nicht so eine laute Begeisterung. Es ist so eine ganz ruhige Verwandtschaft mit dem Buch, die ich empfinde. Und deshalb habe ich gedacht, ich glaube, es wurde auch noch nicht so viel drüber gesprochen. Und ja, habe mich interessiert, wie ihr das gelesen habt oder ob es euch, was es mit euch gemacht hat.
Darf ich noch fragen, wie du es entdeckt hast überhaupt, wenn das gar nicht so bekannt ist vielleicht?
Ja. Ich habe einen guten Freund, der halt sich sehr gut auskennt in der russischsprachigen Literatur und der spielt mir dann immer mal wieder irgendwas zu und das hat er mir, genau, 2015 ungefähr geschenkt. Und ich habe es aber letztes Jahr, glaube ich, noch zweimal hintereinander gelesen, also einmal wieder gelesen und nochmal, dann gleich nochmal gelesen und jetzt auch wieder zweimal hintereinander und das, es ist wirklich, da ist so viel Zärtlichkeit, Wahrheit und Widerstand drin, also diese Kombination aus Zärtlichkeit und Widerspenstigkeit oder Widerständigkeit, das ist ja eigentlich, das ist was, was mich begeistert und eben auch die Frage, wie riskant Schreiben sein kann, muss als Schriftstellerin oder als Schriftsteller, das beschäftigt mich auch sehr.
Spannend, kannst du, ich finde den Moment immer spannend, wenn man ein Buch nicht nur einmal liest, sondern nochmal dazu greifen muss, also was war das in dem Buch, dass du gesagt hast, okay, du musst dem nochmal nachspüren? Gab es da irgendwas für dich, irgendwelche Leerstellen oder irgendwas, wo du gestolpert bist und dann dachtest, okay, ich muss das nochmal lesen oder warum hat dich das immer wieder begleitet? Es gibt ja so viele Bücher, man kommt eigentlich gar nicht hinterher, alle Bücher der Welt zu lesen.
Ich glaube, dass beim Lesen ist es ja manchmal so, ist es ganz viel Kopfarbeit. Ne? Also man hat einen Text und merkt, wow, der ist wahnsinnig klug gebaut. Was passiert hier alles? Intertextualitäten. Und so habe ich das nicht gelesen, sondern das war so ein Gefühlsrausch. Mhm. Und ich wollte den einfach wie so eine Droge, die ich mir gleich nochmal eingeworfen habe.
Eine emotionale Droge.
Ja.
Nefeli, war es für dich auch ein Gefühlsrausch?
Ich würde nicht sagen Rausch, weil es eben ja doch auch ein stilles Buch ist und ich stelle mir einen Rausch ja sehr explosiv irgendwie vor oder so. Deswegen hatte ich mich jetzt auch gerade, als du das gesagt hast, gefragt, was für ein Rausch ist das dann? Ich fand die Form so toll. Also ich fand, es sind ja Tagebuchaufzeichnungen, das heißt, es ist sehr viel, es wird sehr viel reflektiert, es ist sehr viel Nachdenkliches mit dabei und es ist absolut nicht vorausschauend. Also man ist ja immer genau in dem Punkt und in dem Zeitpunkt, wo auch die Figur ja selber ist, also wo Nina sich selbst befindet und geht quasi mit ihr den Alltag mit. Und ich lese ja immer wieder mal quasi echte Tagebücher und finde die Form eines fiktiven Tagebuchs sehr angenehm, weil es doch was sehr Literarisches hat. Manchmal bei Rezensionen, die ich jetzt zu diesem Buch gelesen habe, steht da, dass es jetzt so der autobiografische Roman ist und das finde ich eigentlich zu platt gesagt, weil sie hat ja 8 Jahre dran gearbeitet. Ich finde, das ist wirklich eine hohe Literatur, die da entstanden ist und die von so viel lebt. Und ich finde es schade, dass es gerade Sommer ist. Ich wäre gerne auch in winterliche Birkenwaldgebiete gefahren, um das zu lesen. Und ich fühlte mich mitgenommen. Ich hatte das Gefühl, irgendwie mich auch betroffen zu fühlen, obwohl das sehr fern von mir ist. Ich fand diese Trauer, die Angehörige umgibt und auch diese, also sie überlegt ja auch so unfassbar viel, auch die Frage von Schuld und inwiefern darf ich überhaupt eigentlich trauern, wenn ja die Menschen um mich herum ja aus den Lagern zurückgekehrt sind und viel mehr ertragen mussten als sie selber, die ja quasi nur darauf wartet, von ihrem Mann wiederzuhören. Und das sind schon sehr viele Fragen, die ja existenziell sind und mich nachdenklich gestimmt haben. Das war mein erster Leseeindruck. Anselm, wie ging's dir beim Lesen?
Ja, das wird keine besonders kontroverse Sendung. Sendung? Sagt man das überhaupt? Sendung?
Ja. Das ist schön.
Keine besonders kontroverse Folge, denn ich fand das Buch super. Ich habe das mit großer Anteilnahme und mit wachsender Anteilnahme gelesen und auch geweint. Ich glaube, das ist das erste Buch aus dem Podcast bisher, bei dem ich geweint habe, außer vielleicht bei einer Stelle bei Ceremony von der Leslie Marmon-Silko. Und da sind jetzt auch ein paar Erinnerungen an das Buch. Wenn ich die abrufe, bekomme ich auch gleich wieder starke Gefühle dazu. Und ich kann gut verstehen, Lisa, was du sagst mit der mit dem Widerstand oder der Widerständigkeit. Und ich finde, das Buch ist ein zeitloses Beispiel dafür, wie die Liebe zur Sprache, die auch immer eine Liebe zum Leben und zur Wahrhaftigkeit ist, als ein Mittel benutzt werden kann, um mit sehr unangenehmen, seelenzersetzenden Situationen umzugehen. Und dazu gehört auch Humor, der in dem Buch eine große Rolle spielt. Mhm. Dazu gehört unglaubliche Zärtlichkeit, Liebe, Naturbetrachtung. Also all das, was einem Menschen Ressourcen geben kann, um in einer eigentlich menschen- und lebensfeindlichen Umwelt zu bestehen. Und diese menschen- und lebensfeindliche Umwelt haben vielleicht nicht alle Hörer und Hörerinnen so auf dem Zettel, weil man jetzt, ja, Stalin-Diktatur, da gab es die Gulags, das waren so schreckliche Lager, das hat man irgendwo gehört. Aber man hat sich ja mehr hier in Westdeutschland mit der eigenen Geschichte beschäftigt, was ja auch gut war, sich mit den Verbrechen der Nazi-Herrschaft auseinanderzusetzen. Aber dass zum Beispiel Stalin mehrere große Terror- und Säuberungsaktionen gemacht hat, das ist dann vielleicht gar nicht so bekannt. Das ist die erste war halt 1937 und der Mann von Tschukowskaja ist ja zum Opfer gefallen, weil 10 Jahre mit Briefverbot war einfach nur ein zynischer Euphemismus für Genickschuss. Und sie wusste es aber 12 Jahre danach noch nicht. Was schon, also die ohnehin vorhandene Grausamkeit auch nochmal steigert, finde ich. Und ja, bei dieser ersten Terrorwelle 37 sind, oder bis 38 sind recht viele jüdische Bewohner Russlands auch schon, ja, zumindest aus ihren Berufen und aus dem Offiziersstand verdrängt worden. Und 1949, die Zeit, wo das Buch spielt, war dann die zweite antisemitische Welle, kann man sagen. Da wurden dann die Kosmopoliten verfolgt. Björn Höcke will heute von Globalisten sprechen oder Hans-Georg Maaßen. Das ist dasselbe Codewort für Juden. Dahinter steckt die Idee, dass es so eine internationale Elite gibt, die vernetzt ist und die dekadent ist und die überall ihre Geschäfte macht und die die wahre einheimische Traditionskultur der Deutschen oder Russen kaputt machen will. Und mit diesen antisemitischen Klischees hat Stalin dann mehreres leisten können, nämlich einmal seiner eigenen Paranoia Ausdruck verleihen, der Mann war nicht richtig verdrahtet, und zum anderen konnte er aber auch davon ablenken, dass die große Revolution und der tolle Kommunismus bei weitem nicht die Erfolge gezeitigt haben, die man jetzt vermutet hat oder die überall proklamiert wurden. Und da musste ein Sündenbock her oder die Leute mussten abgelenkt werden. Du brauchst immer irgendwelche äußeren Feinde, Volksschädlinge, um davon abzulenken, dass der Kommunismus damals schon nicht funktioniert hat und wahnsinnig viele Leute gehungert haben. Und eigentlich war ja die Idee, dass das mit dem Hungern aufhört. Und all das als Hintergrund ist wichtig zu verstehen. Wobei man das Buch auch lesen kann, ohne das zu verstehen, weil das Buch bringt einem das auf eine sehr unaufdringliche, unverkopfte Weise nahe und fängt eigentlich ein bisschen humoristisch, satirisch an mit einer Schriftstellerin, der Ich-Erzählerin, die das Tagebuch schreibt, die in dieses Sanatorium für Schriftsteller und Schriftstellerinnen geht. Und das hat so eine Zauberberg-Atmosphäre und sie beschreibt die Figuren eher spitzfindig. Es hat durchaus was Satirisches, weil da ist dann, ich sag's ein bisschen platt, der Dicke, da ist dann die Valentina, die ist so eine Art Madame Chauchat wie im Zauberberg, die irgendwie den Männern versucht, den Kopf zu verdrehen mit ihrer kindlichen Art, die so extra hilfsbedürftig und kindlich tut, damit die Männer sie toll finden. Und das funktioniert auch noch meistens. Da ist dann die Matrone, die stämmige Frau, die den ganzen Laden als Wirtschafterin so zusammenhält.
Das sind dann solche Beobachtungen wie, eine Dame klopfte mit einem Löffelchen graziös das Ei auf.
Genau, sowas also, gibt es ziemlich viel.
Viele kleine Beobachtungen sind.
Und das ist erstmal wirklich recht satirisch und auch fast ein bisschen holzschnittartig, dass diese Figuren nicht unbedingt in ihrer Komplexität geschildert werden, sondern ein bisschen so als Pappkameraden. Und das hat mich erst auch ein bisschen gestört, weil ich gedacht habe, ach so, die Ich-Erzählerin ist so die ganz tolle und die durchschaut alles und steht über allen und macht sich über die lustig. Aber damit war ich nachher stärker versöhnt, zum einen, weil ich die Ich-Erzählerin verstehen kann, dass sie einfach nur mal sehr einsam und sehr verletzt ist und eigentlich sucht sie Verständnis und Brüderschaft und sieht, die Menschen sind ich-bezogen, verlogen und nicht für ihre Art von Wahrheit offen. Und das ist eine große Enttäuschung, da schützt sie sich mit Satire und garstigem Humor, das kann ich gut verstehen. Und außerdem zeigt sie die Leute nachher auch in der Regel noch mal von einer anderen Facette. Das ist zwar auch ein bisschen holzschnittartig, weil wir haben dann zum Beispiel den schnaufenden, hypertonischen Adipösen, der versucht, da abzunehmen, was er nicht so richtig schafft. Und dann erfahren wir aber, dass er seine Kinder im KZ verloren hat. Klar, das ist, sagen wir mal, jetzt nicht die komplexeste Charakterdarstellung, aber für mich hat das funktioniert in dem Buch. Ja.
Und ich finde ja auch am Anfang, ich habe es gerade nochmal hier nachgeschaut, weil du sagst, es ist so holzschnittartig, da kommen schon so Signale wie, aber Lado, wie kannst du nur, sagt die Dame, sagte die Dame und schloss da geräuschvoll ihre Handtasche. Es klang beinahe wie ein Schuss. Mhm. Also ne, das ist halt sofort da, diese Ebene. Und halt so ganz klar, es steht auch da das Wort Schuss natürlich. Ja. Und es ist nicht irgendwie anders verwoben oder verkleinert oder so, sondern es ist das, der harte Schuss, der dann da steht am Anfang. Ne? Und das finde ich halt irgendwie so krass, dass sie so ganz spitz diese Worte rauspickt und die nebeneinander legt. Ne? Mhm. Die Handtasche und auch sowieso dieses Sanatorium ist ja auch, wenn du jetzt die Geschichte erzählst, der große Terror. Sie machen halt eigentlich alle platt, die irgendwie nachdenken wollen und eigene Gedanken entwickeln, und gleichzeitig schicken sie aufs Land, damit sie sich erholen, oder werden sie da abgehört? Das weiß man ja auch alles nicht so genau, ne? Also, weil das geht ja dann weiter. Also, dramaturgisch ist der Roman, finde ich, eigentlich auch wirklich nicht wie ein Tagebuch, sondern der entblättert sich schon sehr klassisch, ne? Einerseits die Geschichte, die sich dort abspielt mit Bilibin und der ihr seine Geschichte anvertraut, der war nämlich auch im Lager. Und gleichzeitig diese schreckliche Geschichte über ihren Mann. Also da kommt ja dann immer mehr raus, ne? Wirklich so erst so, ja, Briefverbot und es ist vielleicht was anderes, und dann ja erschossen. Und dann erzählt er ihm auch noch, wie das dann passiert, Also deshalb finde ich eigentlich, dass er auch so dramaturgisch sehr nach vorne geht und gar nicht so tagebuchartig für mich war.
Ich finde, er hat auch keine Längen.
Nee.
Und das macht das Buch für mich auch relativ zeitlos, weil ich finde, man kann das heute noch gut lesen. Es könnte gut Schullektüre sein, weil es im Vergleich zu einigen Büchern aus den 40er, 50ern aber gut gealtert ist und der Humor auch noch heute funktioniert, oder? Was meinst du?
Absolut.
Ja.
Und ich finde auch, ich bin dann am Ende drüber gestolpert, als dann auf der letzten Seite steht, dass sie eben von 1949 bis 1957 dran gearbeitet hat, weil in dieser Zeit ist ja wahnsinnig viel passiert. Also in der Zeit
Stalin ist zum Beispiel gestorben.
Genau, Stalin
zum Glück.
Ist zum Beispiel gestorben. und all das fließt ja einfach gar nicht mit ein. Also es wirkt ja wirklich so, als wäre das ein Tagebuch, das so Stück für Stück entstanden ist. Und
das nur 49 spielt. Ne?
Genau,
sie hat
nur
sich
49
da total drauf konzentriert, auf
absolut,
die eine
das
Situation.
Sind ja nur 2 Monate, die da drin sind. Und das finde ich schon eine Leistung, dass alles andere irgendwie so ausgeschirmt, also abgeschirmt wird, und wir uns immer nur in diesem kleinen Ort bewegen, in dem ja trotz des vielen Horrors so viel Platz für Schönheit ist. Mhm. Also das konnte ich der Figur sehr schnell abkaufen und als sehr empathisch empfinden, dass sie ja eigentlich sehr unglücklich ist, zu Recht, aber trotzdem morgens aufwacht und voller Glücksgefühle ist, weil sie rausgeht und der Schnee plötzlich so schön klingt und so schön aussieht. Und sich einfach nur von der, also dass sie überhaupt dazu in der Lage ist, sich von der Natur so bewegen zu lassen.
Ja, das ist überhaupt das ganz Großartige an dem Buch, dass es trotz des bedrückenden Themas etwas ganz Hoffnungsvolles hat, nämlich, dass es einen Menschen eigentlich zeigt, der trotz einer sehr üblen Umwelt nicht verhärtet, sondern der offen bleibt für die Sprache, für die Poesie, für die Schönheit, für die Zärtlichkeit und für die Liebe und für die Wahrhaftigkeit. Und das ist wie so ein Gesamtpaket, dass sie für das sie alles tut. Und was ich auch sehr stark finde, diese Naturbeschreibungen, die könnten ja langweilig sein. Das fand ich aber nicht, weil im Subtext das Thema Vertrauensverlust, Verlust, Angst und ja Trauma eine große Rolle spielen, ohne dass sie so offen benannt werden müssen. Und dass die Natur im Prinzip ein Hallraum für diese komplexen Emotionen ist. Und deswegen finden ihre wichtigen Gespräche auch mit dem Bilibin auf langen Gesprächen durch verschneite Birkenwälder statt. Und er selber ist auch schwer verwundet, seelisch und körperlich auch krank, so nach 5 Jahren Gulag, kein Wunder. Und wie die beiden sich annähern und verstehen und auch in einer gewissen Weise wieder nicht verstehen, das ist so eine Art quasi Liebesgeschichte auch, die sehr glaubhaft und berührend wirkt und nicht kitschig ist.
Ja, ich habe zwischendurch auch sogar so ein bisschen die Theorie gehabt, dass, dass Billie Bean sowas ist wie ein Doppelgänger oder Wiedergänger von Aljoscha, ne? Also weil sie ja wirklich auch seine Geschichte, als er dann anfängt zu erzählen, er war da, dann sagt, das ist jemand von da, von diesem Ort und sie identifiziert ihn, glaube ich, sehr stark mit ihrem Mann und dann gibt es ja auch noch, sie hat ja auch noch eine Tochter, die sie zurückgelassen hat.
Katschenka,
die hat also so viele Kosenamen.
Einfach Katja heißt sie, glaube ich.
Katja heißt sie, genau. Und dann kommt nämlich diese wunderbare Figur, dieses Mädchen Ljoika.
Oh, ja. Meine Lieblingsszenen.
Ja. Ja. Oh, die mochtet ihr auch, oder?
Nein, das sind so berührende Szenen.
Genau. Und da habe ich auch gedacht, dass diese Konstellation ist ja dann dieser Mann, Billie Bean und Ljoika, dieses Mädchen, wie die Tochter, ne?
Ja.
Weil für die hat sie ja auch so eine große Zärtlichkeit und am Ende ist da auch ein bisschen die Frage, weil Ljoika fragt halt, nimmst du mich mit, wenn du zurückfährst? Und sie nimmt sie nicht mit. Also sie kann sie nicht retten. Sie sagt, nein, du bleibst hier, ich kann dich doch deiner Mutter nicht wegnehmen. Und sie sagt, doch, sie wäre froh, wenn ich ihr nicht mehr auf der Tasche liege. Und dann sagt sie, dann steht da irgendwie sowas wie, ich würde ihr gerne nachrennen und ihr einen Segen für sie sprechen und
Die reibt sich die Nase, die Kleine läuft weg, dreht sich nochmal um und sagt Tschüss.
Tschüss. Und im Schnee, ne? Ja. Wie eine kleine Vogelscheuche sieht sie aus. Und also wie da sozusagen ihre Geschichte mit diesem Sanatoriumspanorama irgendwie sich verbindet. Das ist schon wirklich sehr fein gemacht. Und ich glaube, deshalb habe ich es auch so oft gelesen, weil man kann es wirklich auch. Ich bin ganz schlecht darin, mich so ganz weit zurück in die Geschichte zu versetzen. Das fällt mir ganz schwer. Und wenn es aber so erzählt wird, also ich hätte das nie mit mir im Geschichtsbuch durchgelesen, was du jetzt hier gerade über Stalin, ist super interessant alles, aber mich interessiert es nur, wenn ich das so serviert bekomme.
Ja.
Und das ist, glaube ich, auch was. Man kann es einerseits wirklich dann, man kann dann reingehen in die Geschichte und andererseits kann man einfach Zeit mit diesen Figuren verbringen, die so lebendig sind.
Ich hatte ja auch zwischenzeitlich, als ich das mit Billie Bean so anbahnt, wurde ich extrem misstrauisch plötzlich. Weil ich dachte, das ist doch nur Liebesersatz. Was fällt ihr eigentlich ein? ich fand das nachvollziehbar, dass sie nach Nähe sucht und dass sie eben auch Nähe braucht und dass sie sich ihm vielleicht so verbunden fühlt, weil sie in ihm auch etwas von Aljoscha wiederfindet. Aber ich dachte, das wird so enden, dass sie doch irgendwie merkt, dass er nicht Aljoscha ist. Und das war natürlich komplett platt von mir gedacht. Und ich war dann so erfreut darüber, dass es darum dann letztendlich nie ging. Und dass dieses Liebesersatzmotiv, dass also sie sucht ja Nähe und sie hat aber ihre eigenen Gründe, um Nähe aufzubauen, dass das eben doch nicht irgendwie holzschnittartig ist, sondern dass das irgendwie doch sich weiterentwickelt.
Naja, es ist doch auch irgendwie nachvollziehbar, dass man dadurch, dass man mit einem Mann, der selbst im Lager war, mit seinem eigenen Mann, der im Lager vielleicht ist oder war, Kontakt aufnimmt, also durch einen Schmerz Verbindung herstellt. Und da hat sie doch alles Recht der Welt zu. Warum soll sie nicht mit ihm sich nahe kommen? Und was ich auch so toll finde, ist, er will ja nachher irgendwie sowas wie eine Beziehung oder etwas mit Küssen daraus machen, obwohl er, glaube ich, auch eine Ehefrau hat. Kommt auch so ein wunderbar lakonischer Satz, ach ja, die hatte ich ja ganz vergessen, sagt sie nachher, der ist ja verheiratet. Die taucht dann irgendwie auf, ach ja, die Ehefrau, ja, ja. Dass sie das nicht möchte, wegen einem kleinen Detail, nämlich weil er die Zigarette so wegwirft, als ob er jetzt schreit dich zur Tat. Er hat sich das so vorgenommen, so wie ein Projekt. Jetzt wird er sie küssen. Und da reagiert sie sensibel drauf und möchte das nicht. Und er ist dann gekränkt, verhält sich halb noch irgendwie souverän, halb aber auch wirklich ein bisschen unangenehm. So. Das beschreibt sie alles sehr genau. Und dann sagt er so, ja, wir hätten ja glücklich werden können oder ich bin jetzt unglücklich so. Und sie reflektiert dann in ihrem Tagebuch, waren wir etwa nicht glücklich? Ne? Also das ist doch ein Glück gewesen, dass wir uns hier so ausgetauscht haben. Was willst du denn? Also das fand ich auch super. Weil sie damit meiner Ansicht nach nicht nur einer authentischen Sprache, sondern den dahinterstehenden authentischen Gefühlen von Menschen eine Stimme gibt, was man vielleicht als Frau oder Mann mal erlebt hat, dass man sagt, ich mag ihn und vielleicht möchte ich ihn auch küssen, aber nicht als Projekt und vielleicht ist das ja auch alles und vielleicht muss man das nicht festhalten und dies und das. Und ich glaube, dass das für die damalige Zeit, dass eine Frau solche Gedanken äußert, jetzt nicht so selbstverständlich ist. Und selbst heute wird es manche, glaube ich, ein bisschen verblüffen. Abgesehen von so coolen Sätzen wie, was für ein desillusionierender Faktor doch eine Ehefrau ist, dachte ich, während ich hinter den schlanken Hüften und den fröhlichen Spucksalven herschritt. Und solche Spitzen hat sie da auch einige drin. Die steht irgendwie einfach so für sich und für eine reale, echte, unverfälschte Weltwahrnehmung ein und benutzt die Sprache, um das zu transportieren. Und ich glaube, das ist das, Lisa, was für eine Schriftstellerin so attraktiv ist, dass man sagt, das ist das, was Literatur kann. Irgendwie meine möglichst unverfälschte Sicht transportieren und mit anderen teilen. Und ich bringe noch ein Zitat von ihr.
Herrlich. Ja. Ich liebe
Moment.
Zitate.
Ja, also wo ist es denn? Alles Lebendige sucht Brüderschaft. Ja. Und auch ich suche sie. Ich schreibe ein Buch, um Brüder zu finden. Und sei es erst dort in der unbekannten Ferne. Das heißt, sie hat die Hoffnung, trotz Schreibverbot, obwohl sie weiß, dass das in der UdSSR nichts wird, hat die Hoffnung, dass wir jetzt hier im Podcast über sie sprechen. Und sie hat recht behalten. Mhm.
Der Roman heißt ja auch Untertauchen. Und sie greift das ja auch immer wieder auf. Also es steht, ich glaube, wenn man in dem Roman auch das Wort Untertauchen sieht, dann wird man mehrere Wörter finden, die das eben sind. Und was ich aber so spannend finde, ist, dass es ja eben doch nicht ein Buch ist von einer, die untertaucht. Weil anders als die anderen, die da in diesem Erholungsheim sind, verdrängt sie ja eben doch nicht. Also eigentlich taucht sie ja nur unter, um komplett bei sich zu sein, bei ihrer eigenen Sprache und sich all diesem Horror zu widmen und dafür auch Raum zu schaffen, während die anderen ja wirklich dort sind, um sich abzulenken und ihrer Kunst nachzugehen. Und sie will ja, sie übersetzt, sie ist ja eigentlich dort als Übersetzerin, heimlich schreibt sie Tagebuch und nimmt das Tagebuchschreiben auch wichtiger eigentlich, um eben Wahrheit zu finden. Und das finde ich das Mutige eigentlich an dem Roman.
Aber das ist ja das, was dich dann anspricht, Lisa, ne? Dass du sagst, also wenn schreiben, dann um nicht irgendwie zu unterhalten oder eine spannende Geschichte zu erfinden, die man auch so oder so konzipieren könnte anhand von irgendeinem Plot, sondern was mitzuteilen, was so echt ist wie möglich, um dadurch irgendwie, ja, was in der Welt doch an Verbindungen herzustellen, die echt ist. Oder interpretiere ich das über oder falsch?
Na, ich glaube, ich wünsche mir, und das wünscht sich ja auch vielleicht jeder Schriftsteller, jede Schriftstellerin, dass man wirklich zu seiner Stimme findet. Mhm. Und das schafft sie in meinen Augen eben. Und ich finde es so toll, sie begehrt ja auch in diesem Sanatorium. Also mhm. Ist ja auch diejenige, die sich traut, Pasternak zu verteidigen. Mhm. Oder auch im Sanatorium beim Essen eben sich aufzuregen darüber, dass die Leute jetzt willkürlich irgendwie für irgendwas angeklagt werden, die Schriftsteller, ne, weil es ja wieder losgeht. Also sie bringt sich auch in Lebensgefahr. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das ist vielleicht jetzt auch zu groß, aber mein Gefühl ist manchmal, dass wir jetzt im Augenblick in der Gegenwartsliteratur auch vielleicht manchmal als Schreibende und Schreibende aufpassen müssen, dass wir eben nicht zu angepasst sind, und sondern dass jeder wirklich den Weg geht, der ihn anzieht. Und mhm. Also das ist aber auch nur eine lange Geschichte, einfach meine Erfahrung, mein Weg. Ich habe mich einfach von ganz vielen Dingen befreien müssen, sehr mühsam, um dahin zu kommen, das zu machen, was mich wirklich interessiert, und auch auf die Gefahr hin, dass es halt niemanden interessiert oder auch für Ärger sorgt. Also, ja, ich weiß nicht, wie es euch geht.
Das löst bei mir ganz, oder nicht ganz viele, aber einige aufwühlende Gedanken aus. Fangen wir damit an, dass die Umstände ja bei Tschukowskaja ganz andere sind als für uns heute. Es ist eine klare Diktatur. Natürlich mit Abstand betrachtet kann man das immer leicht beurteilen. Wenn man damals da drin gewesen ist, hätte man sich vielleicht auch schön geredet, einfach aus Selbstschutz, und hätte gesagt, ach, der Stalin macht schon ein paar Sachen gut, das Politbüro, die müssen ja auch so entscheiden. Und man hat ja auch nicht alles im Internet nachschlagen können sofort. Und das heißt, so eine ordentliche Desinformationskampagne lief dann schon ganz gut. Und wenn es dann hieß, ja, das sind doch irgendwie wirklich Schädlinge, dann winkt man das durch. Es sei denn, man hat so ein Gespür für Sprache wie sie. Dass sie sagt, das sind immer dieselben Begriffe, und das sind so wie so Boxen, die man abhakt, und da ist kein authentisches Gefühl dahinter, und das sind einfach nur so wie Zeichen in der Stenogrammsprache, die immer auf die gleichen Reaktionen abzielen. Und das ist natürlich auch eine tolle Beschreibung davon, wie Manipulation funktioniert und woran man einfach Sektensprech, ideologisches Sprech
Ich möchte so, da kurz einhaken, weil ich finde das, also wir haben auch schon darüber geredet, dass es ein zeitloser Roman ist. Deswegen finde ich das auch so toll, dass er jetzt auch wieder auferlegt worden ist, damit er nicht in Vergessenheit gerät. Sie findet oder sie sucht nach einer Sprache, die sich nicht an Zeit bindet. Mhm. Also sie möchte ja sowieso auch so erzählen, wie die Sachen sind. Und sie lehnt das ja ab, irgendwie die Geschichte so zu lenken, wie sie aus der Gegenwart her betrachtet werden können. Sondern sie taucht ja eben unter, um zu gucken, was ist denn jetzt gerade wirklich um mich herum und wie kann ich darüber schreiben? Und dadurch wird es ja zeitlos, eben weil das so losgekoppelt ist. Und
stimmt, die Sprache hat was Zeitloses und das kann gut mit ihrem Versuch da zusammenhängen.
Ich glaube schon und ich glaube, deswegen spricht es uns auch alle an und ich glaube, auch in 100 Jahren wird das noch ein Roman sein, der noch gut funktioniert.
Ja, auch
wird,
wenn man sich eben nicht für die reale historische Geschichte interessiert, weil es eigentlich so ein Dauerbrenner-Thema ist, das Individuum gegen den Staat, die Sprache des Herzens gegen die Sprache der Korruption und so weiter. Aber was ich sagen wollte, ist, wir leben ja heute in ganz anderen Umständen und leben nicht in einer Diktatur und wir leben auch nicht in so einer Welt, wo einem ganz viele Informationen verheimlicht werden, sondern eher in einer überinformierten Gesellschaft mit sehr vielen moralischen Ansprüchen. Und wenn man jetzt heute aufbegehrt, dann geht das auch schnell so eher in die Richtung, ja, die Merkel-Diktatur oder ich glaube der Wissenschaft nicht mehr. Das will man ja aber auch nicht eigentlich, weil man dann denkt, ja, das ist aber ja auch keine progressive Kritik in der Regel, sondern irgendwas, was nochmal weiter rückwärts gewandt ist und die Komplexität von heute auch nicht gelten lässt. Aber heute eine wahre und authentische Stimme zu finden, ist in meinen Augen ein anderes Projekt. Mhm. Und die Frage wäre, wie ihr das seht, wie man, also mit was für einer Art von Diktatur, wenn man es so nennen will, und Unterdrückungssystem hat man es heute zu tun?
Wokeness.
Ja, gut.
Ja, es ist, also ich meine, es gab
aber
jetzt
ist das wirklich so eine große Bewegung oder
Also jetzt gerade ist ein Hamburger gestandener Autor, ich fand es jetzt ein bisschen affig, aber es gab jetzt neulich einen FAZ-Artikel dazu, dass ein Hamburger gestandener Autor jetzt Hamburg verlässt und nach Wien zieht, weil ihn die Wokeness hier so beim Schreiben zusetzt.
Okay, kannst hat er da ein Beispiel dafür?
Kannst du Wokeness nochmal definieren?
Ich finde es total schwer.
Ich auch, um ehrlich zu sein. Ich glaube, es ist schon der Anspruch, eine Sprache zu finden, die sehr zeitig ist und niemanden verletzen soll. Mhm. Und
außer die Bösen, die dürfen
genau, außer
verletzt werden.
Die Old White Men, die Privilegierten. Ja, die also ich glaube, es geht halt darum, nicht diejenigen zu verletzen, die vielleicht eh schon unterrepräsentiert sind. Mhm. Und ich nagel mich jetzt nicht an dieser Definition fest.
Ich wollte nur kurz wissen, wie du es, weil es ist geht ja doch manchmal dann so ein bisschen auseinander, wie die Leute das Wort verwenden.
Das stimmt. Ne? Also ich würde es jetzt genauso sehen. Und ich glaube, warum ich da manchmal an dieses Buch denken muss, ist, dass ich eben diesen Anspruch zum Beispiel sehr schwierig finde, einen Roman zu verfassen oder was Literarisches zu verfassen, was in dieser Wokeness-Blase angenommen werden
Weil
kann.
Du willst das Wort Fotze benutzen und denkst dann schon, das mache ich besser nicht.
Tatsächlich als Beispiel.
Dir war gerade danach, aber jetzt nein.
Oder, keine Ahnung, wenn man jetzt sagen würde, das Wort Fotze ist 2019 anerkannt, wird aber 2020 wieder gecancelt.
Genau.
Also eine Sprache ist dadurch nur sehr kurz.
Falls meine Mutter das gerade hört, ich wollte dich nicht verletzen.
Lisa schüttelt sich den Kopf und denkt sich, warum
gekommen.
Bin ich hier? Mein Podcast ist viel angenehmer.
Überhaupt. Da würde es der NDR sofort rausstreichen.
Stimmt. Nein,
ja,
aber,
ich verstehe, was du meinst.
Genau, also ich glaube, das ist vielleicht so das Schwierige heute, dass es
aber ist das nicht ein bisschen, also da, ganz kurz nur, nicht ein bisschen unfair, dass der Wokeness oder irgendwie ein paar Leuten, die da ein bisschen laut und schrill auf Twitter oder so rumpöbeln und tausende von NZZ-Artikeln damit ermöglichen, die dann erzählen, wie schlimm die Identitätspolitik oder die Wokeness ist, dass man denen was in die Schuhe schiebt, was eigentlich ein eigenes Problem ist, nämlich, dass wir alle ein sehr starkes Über-Ich heute haben, dass wir, das muss ja auch kein Problem sein, aber dass wir alle oder viele sehr, sehr starke moralische Anforderungen an sich haben. Vielleicht sind die erst von außen an uns gestellt worden, jetzt stellen wir die an uns selber. Aber da können ja jetzt die Menschen von außen nicht mehr so viel dafür. Oder ist es für dich gar nicht so, dass du innerlich solche Verwerfungen hast, sondern einfach nur Angst hast, dass du nicht so schreiben kannst, wie du willst, weil dann kommt die Zensur? Dann, wenn der Roman nicht feministisch genug ist oder wenn du zum Thema Rassismus keine ganz klare Stellung beziehst, dann wird im Literaturbetrieb gesagt, so nee, die Kavuras ist eine Verräterin.
Ich glaube, es ist eher das andere, dass ich als Leserin zunehmend gelangweilt bin, wenn ich, also ich
zu viel Identity macht dich unglücklich.
Ja, ich habe das Gefühl, ich bin dann wie so ein Hund, der an einem Buch schnüffelt und sobald ich das rieche, dass es nur sehr gegenwärtig für mich funktioniert, dann fühle ich mich abgestoßen davon. Mhm. Und ich weiß, das ist nicht gerecht, weil das hat ja trotzdem ein Wahrheitsgehalt, aber ich finde den Anspruch von Lydia Tschukowska ja, der ja ist, eine Zeit zu überdauern, spannender als, also literarisch spannender, mhm, als eine Gegenwart zu beschreiben, die nur jetzt gerade aktuell ist und vielleicht, wenn der Roman erschienen ist, schon wieder eigentlich passé ist. Und das schreckt mich eher ab.
Ah, okay, aber das gab es ja immer, ne? Vermutlich auch zu Zeiten von Tschukoskaja, dass es so bestimmte Trends und Redewendungen gab.
Das stimmt. Aber
welcher Diktatur würdest du versuchen zu entkommen?
Na, ich habe noch über den Literaturbetrieb und das Internet nachgedacht, mhm, und dass wir den Literaturbetrieb alle so gut kennen und auch so eine vielleicht eine stärkere Selbstreflexion. Man kennt diese Prozesse, man kennt diese ganzen Wege, man weiß auch genau, was ist jetzt gerade dran. Und dass ich das Gefühl habe, das beobachte ich an mir, dass ich dann manchmal, wenn ich anfange zu schreiben, dann auch von außen gucke, wie würde das denn jetzt wahrgenommen werden? Mhm. Und diese Brille muss man irgendwann ablegen. Mhm. Und ich glaube, das hat sie halt einfach gemacht.
Aber sie hatte natürlich auch die schreckliche Situation, dass sie nichts, also dass sie eh nicht verlegt werden würde. Mhm. Aber also sie hatte eigentlich schon alles verloren. Und ich meine, dann kann man vielleicht wieder befreit aufspielen,
und dann
oder?
Stellt sie sich aber auch noch vor diesen Schriftstellerverband, aus dem sie rausgeworfen wird.
Ja, ja, das war erst 1974,
genau,
glaube ich.
Ja,
ne?
Ja, aber trotzdem.
Und erzählt denen noch, es ist auch ganz großartig, die Rede, die ist am Ende von dem Buch abgedruckt. Sie sagt halt, dass sie es als Ehre empfindet, mit so großen Namen wie Achmatowa, mhm, oder Solzhenitsyn genannt zu werden, die nämlich auch alle aus dem Schriftstellerverband ausgestoßen sind. Und sie sagt dann am Ende, ja, sie schreiben weiter ihre Pamphlete und Resolutionen und Verbote und Menschen wie ich und die anderen Verbotenen werden einfach weiter Bücher schreiben und dann schreiben sie nur. Mhm. Und das ist also Kochonnes, um den nächsten politisch inkorrekten Begriff.
Ich würde mal den Anfang von der Rede einfach, mhm, mal vorlesen. Wir müssen sie auch mal selber zu Wort kommen,
ja,
lassen. Und wir werden auch bestimmt jetzt noch mehr Stellen aus dem Buch vorlesen. Aber ich finde die Rede.
Jolka.
Hab ich auch.
Ja.
Und weinen wir aber alle.
Ja, oh Gott. Dann lassen wir auch alle in die Sommerpause mit Tränen. Das finde ich aber auch gut. In einigen Minuten werden sie mich aus dem Schriftstellerverband ausschließen. Und ich werde nicht mehr Mitglied des Schriftstellerverbandes sein, sondern zu einer anderen Kategorie von Menschen gehören. Zu der Kategorie der Ausgestoßenen. Das ist bitter, weil viele ehrliche, begabte und reine Menschen dem Verband angehören. Aber es ist eine Ehre, wenn man bedenkt, dass Soschenko und Achmatowa seinerzeit zu der Kategorie der Ausgeschlossenen gehörten, dass Pasternak als Ausgeschlossener gestorben ist und dass sie vor kurzem Solzhenitsyn, Galitsch und Maximow aus dem Verband ausgeschlossen haben. Ich möchte mich nicht mit solchen Riesen messen, wie Achmatowa und Solzhenitsyn es sind, aber ich bin stolz darauf, dass sie sich gezwungen sehen, mir gegenüber dieselben Maßnahmen zu ergreifen.
Mhm. Und die Literaturgeschichte und nicht sie wird auch heute entscheiden, wer ein Schriftsteller und wer ein Usurpator ist.
Und ich möchte direkt im Anschluss eine andere Stelle aus dem Roman vorlesen, in dem es mich um das Motiv des und ich kann es nicht locker lassen mit dem Untertauchen. Ich meine, der Titel ist
ja, wobei
ja auch
mich
so
das Todreiten dieser Metapher phasenweise ein bisschen genervt hat in dem Buch.
Mich nicht, wie du siehst, und deswegen lese ich eine Stelle draus vor. Das ist aber, ich glaube, deswegen eignet sich das vielleicht auch wirklich gut zur Schullektüre. Liebe Lehrschaft, hört
stimmt,
dazu,
auf jeden Fall.
Weil
ja,
man dieses Motive, also das Motivische in diesem Roman, da kann man halt Sachen draus machen, meine Güte.
Mhm. Und auch politische Literatur. Es ist
absolut
halt so, ja, schöne politische Literatur.
Ja, ja, die leicht zugänglich, ja, sehr, ja, schwere Themen, nicht, mhm, seicht und kitschig verhandelt. Das ist ja wirklich
allerhand
die eierlegende Wollmilchsau für den Deutschunterricht.
Wozu dann untertauchen? Um mir selbst zu entfliehen? Nein, denn dort, wohin ich gehe, ist es noch schrecklicher als hier an der Oberfläche. Dort sind die schweren Schritte der Soldaten, die Aljoscha abführen. Dort ist unsere Treppe, die er mit seinen leichten, schnellen Schritten zwischen ihnen hinunter geht. Er dreht sich um und lächelt mir zu, damit ich mich nicht ängstige. Dort ist unsere mit Filz beschlagene Wohnungstür, die ich aus irgendeinem Grund sorgfältig abschloss und verriegelte, als sie fort und ihre Schritte verklungen waren. Wozu sollte ich noch abschließen, nachdem sie ihn geholt haben? Dort ist die kleine Katja, die nicht aufwachte, als er sie aus dem Bett holte und zum letzten Mal an sich drückte. Dort sind die geräuschlosen Autos, die eins nach dem anderen, vor dem Gefängnistor ihre Scheinwerfer löschen.
Ja. Ja, ja. Sehr schön. Ja, ich bin noch mal drauf gekommen, auf diesen Einstieg, den du beschrieben hast, mit der so ein bisschen vielleicht karikaturhaften Zeichnung dieser Figuren. Sie entschädigt einen eigentlich am Ende dann wieder in dieser Szene im Zug, finde ich, wo sie dann einfach so Quotes von den Mitfahrenden, was mit den Hühnern ist und mit der Poliklinik.
Stimmt.
Und wo dann eben kommt, was haben die hinter dem Vorhang in ihrer Seele? Wie könnte man einen Blick hineinwerfen, mit ihnen vertraut werden? Was verbirgt sich hinter diesen Hühnern der Poliklinik, der Hochzeit? Was sehen sie, jeder in seinem eigenen Dunkel, wenn sie vor dem Einschlafen die Augen schließen? Wenn ich doch mit ihnen zusammen untertauchen könnte, sehen, was sie sehen. Das wäre das richtige Untertauchen, mit ihnen zusammen. In ihre Erinnerung, in die Erinnerung dieses Waggons zum Beispiel, in seiner Gesamtheit, in die Erinnerung aller, die hier jetzt fahren.
Ja, das sind tolle Stellen, das sind tolle Überlegungen.
Und es lädt auch wirklich dazu ein, Menschen zu beobachten und sie nicht nur zu beobachten, sondern sich mehr hineinzudenken. Also natürlich ist es schon fast anmaßend, was sie sich über andere Menschen vielleicht überlegt, aber es ist zumindest überlegt.
Ja, ich habe sogar den Eindruck, dass sie da so eine Art Nähe-Distanz-Problem hat. Also dass sie sich Brüderschaft wünscht, aber gleichzeitig eigentlich keinem vertrauen kann. Und dazu hat sie auch einen guten Grund. Und dass sie eigentlich sich die Menschen durch sehr genaue Beobachtungen auch vom Leib hält und dass sie eine distanzierte Art hat. Und das macht das Buch aber so spannend, diese Sehnsucht nach Nähe und die Notwendigkeit, Distanz aufrechtzuerhalten und skeptisch zu sein.
Die einzige Nähe, die direkt funktioniert, ist ja eigentlich die Nähe zur Natur, was ich auch spannend finde, weil sie
wie das traumatisierte Menschen generell kennen, ne? Ja. Hunde gehen dann noch und Bäume.
Ja, stimmt. Aber es ist ja auch irgendwie so der Schnee und ich glaube auch diese unaufgeregte Natur. Also sie beschreibt ja ganz viel dieses Weiß, dieses glitzernde Weiß, wo ich denke, ja, das ist irgendwie so wie eine wie so eine leere Leinwand, in der sie jetzt ihre Erinnerungen so ablagern kann, weil da einfach nichts ist. Also sie ist ja wirklich in einem Nichts, wodurch ich manchmal das Gefühl hatte, sie kann sich jetzt hier erst ausbreiten. Also erst durch dieses Nichts kann sie Vertrauen schaffen. Und ein Mensch ist ja das Gegenteil von nichts. Ein Mensch ist ja nicht eine leere Leinwand, außer man geht zum Therapeuten oder so. Und da habe ich mir manchmal gedacht, dass das daher irgendwie kommt.
Ja, ich finde noch bei der Natur, wenn ich da meine eigenen Gefühle zum Maßstab nehme, dass im Unterschied halt zur Zeitungslektüre, die ihr nicht gelingt, weil sie diese Phrasen überhaupt nicht mit irgendwas verbinden kann, das beschreibt sie auch sehr schön.
Und das verändert sich ja auch immer, ne? Warum sie nicht Zeitung lesen kann, glaube ich, ihre.
Aber es ist eigentlich immer der Grund, dass es eine nicht echte Sprache ist. Mhm. Und der Unterschied dazu in der Natur ist, die Natur ist nicht in erster Linie von Hirngespinsten geprägt, wie die menschliche Gesellschaft. Und die Natur um sie herum ist eben nicht so. Die hat weder diese Art von Selbstbewusstsein noch diese Notwendigkeit, Storys zu erzählen. Und deswegen ist es vielleicht auch die weiße Leinwand, wo man seine eigene Geschichte wieder drauf hauen kann.
Sie liest ja dann auch plötzlich Sachen rein. Dann sagt sie, also dann denkt sie solche Sachen wie, wenn eine Birke mich begrüßt hätte, hätte sie bestimmt mit einer solchen fröhlichen Glockenstimme gesprochen.
Ja, das stimmt. Das sind solche animistischen Anwandlungen wie, ne, die Birken wichen gefügig auseinander, aber das war nur Schein, um in die Tiefe zu locken. In Wirklichkeit drängten sie sich enger und enger an mich heran und der Pfad musste sich listig in Schleifen an den runden Birkenfamilien vorbeiwinden.
Ach, das ist natürlich. Das macht auch nämlich auch ganz viel Spaß. Also es ist nicht nur, also gut, Ansem hat ja auch, ich glaube, wir haben alle drei beim Lesen des Romans geweint, aber das, was ich so menschlich und so schön finde, ist, dass ja trotzdem so viel Platz für Heiterkeit ist und auch ein bisschen für Unsinn. Also dieser Unsinn, wie eben der Natur eine Stimme geben zu wollen. Mhm. Oder dass sie dann irgendwie auch die Birkenwälder sieht und plötzlich an Weihnachten denkt oder so.
Das ist was Verspieltes, ne?
Ja, es hat was sehr Verspieltes. Und ich glaube, wenn wir nochmal auf die Gegenwartsliteratur gucken, dann fehlt mir oft diese Leichtigkeit und das Verspielte. Mhm. Und das kann ich...
womit wir bei Lisa Kreislers Roman Schreie und Flüstern
wären. Ja, stimmt, wären. Da wären wir eigentlich ganz nah.
Aber eine Sache wollte ich noch zu Natur und Sprache sagen. Ja. Weil diese Szene, wo, an die sie sich erinnert, wo sie eine ganze Nacht anstand, um herauszufinden, was mit ihrem Mann passiert ist. Und da stehen halt so ganz viele Frauen. Ich finde auch, das ist wahrscheinlich auch so eine Lücke, diese Perspektive dieser Frauen in der Geschichte von diesen Männern, die ins Ungewisse verschwunden sind. Mhm. Also denen wird ja nicht gesagt, die wurden erschossen, sondern denen wird einfach nichts gesagt. Die stehen dann eine ganze Nacht an und kommen dann dahin und sie steht vor dieser Tür, wo dieser Mensch dahinter sitzt, den sie jetzt fragen muss, was ist mit meinem Mann passiert, und sie sagt, sie weiß jetzt wieder, dass sie wie vergeblich die Worte sind. Also es ist auch so ein Ringen um die Sprache und sie sagt, sie wird nicht die richtige Frage stellen. Mhm. Und dann geht sie raus und der sagt ihr auch nichts. Sie fragt dann halt irgendwas und gibt ihre Papiere hin und dann geht die Klappe wieder runter und sie kann gehen und dann im Hof tut sie sich Schnee in den Mund. Und das war so, oh, das fand ich auch so ein bewegendes Bild, weil also die Worte fehlen ihr und sie füllt sie mit Schnee, also sie füllt ihren Mund und diese Vergeblichkeit mit dem Schnee. Also ich fand, da hat sich das nochmal so ganz schön ineinander verstrickt irgendwie.
Ja.
Stimmt.
Aber das war jetzt nur so ein einzelner Gedanke, den ich völlig einfach reingespielt habe.
Um auch nochmal zu zeigen, wie sadistisch und menschenfeindlich das gewesen ist, ihr Mann, also der von der Tschukovskaja, der reale Mann.
Der Physiker. Der war
theoretischer Physiker und jüdischer Abstammung, Bronstein hat der geheißen. Und der ist einfach verhaftet worden, ohne dass man gesagt hat, warum. Und dann wurde er erschossen. Die Frau wurde nicht informiert. Die bekam gesagt, 10 Jahre ohne Brief, Erlaubnis. Und danach kam nochmal so, ich glaube, nach Stalins Tod so eine Begnadigung. Nee, der hat eigentlich nichts gemacht. Also war so, und bis heute rätseln die Gelehrten, weswegen der Mann erschossen worden ist. Eine Vermutung ist, dass er sich geweigert hat, in einem Buch über theoretische Physik der damaligen Doktrin zu entsprechen, die so ein bisschen gegen moderne Physik eingestellt war, weil die großen sowjetischen Errungenschaften sollten irgendwie nicht nachteilig dargestellt werden. Er hat eigentlich etwas widerlegt, was damals so Common Sense gewesen ist. Da ging es um die Rotverschiebung von Hubble und blablablub, egal. Und das zeigt, dass das auch bei so scheinbar neutralen Sachen wie Wissenschaft nicht Halt gemacht hat, der Irrsinn. Also, dass ein System so bescheuert werden kann, dass es nicht nur Theater und Musik und so weiter als staatsfeindlich angreift, sondern sogar die neuesten Erkenntnisse der Wissenschaft runtermacht. Und da muss man sich dann wirklich auch nicht fragen, warum der Kommunismus gescheitert ist. Ne? Mhm. Also der reale.
Es ist eh so verrückt, wenn man so in die Leben von Lydia und ihrem Mann auch reinguckt. Also Lydia Tschukovskaja war ja auch schon so sehr früh schon sehr mutig und politisch, wurde ja schon als Studentin auch oft verhaftet oder so und hatte ja dann diese Freundin und Lyrikerin Anna Akhmatova und hat dann ihre Gedichte auswendig gelernt, weil es klar war, die darf nicht publizieren, aber sie möchte nicht, dass diese Gedichte in Vergessenheit gerät. Mhm. Und
das ist wirklich wie bei Ray Bradbury Fahrenheit 451, wo die Büchermenschen die Bücher auswendig lernen, weil die alle verbrannt werden. Ne?
Ja, also das hat. Und es hat auch wieder so was Intimes und Zärtliches, wenn man sich das vorstellt, wie diese zwei Geschöpfe sich gegenüberstehen und die Gedichte voneinander aufsagen und so.
Ja, ich glaube, sie wurde auch abgehört, ne, Anna Akhmatova, und sie hat dann irgendwie ein Zeichen gemacht und ihren Zettel gegeben, Lydia Tschukovskaja, und sie hat das dann auswendig gelernt und dann haben sie den Zettel verbrannt.
Ja.
Also, ja.
Aber heute, wenn wir heute schreiben und du sagst, Lisa, die echte Stimme finden, ne? Seine eigene echte Stimme, das ist ja so diese Idee der Moderne, würde ich sagen, dass jeder Mensch ein unverwechselbares Individuum ist mit einem freien Willen und einer eigenen Stimme. Und jetzt haben wir diese modernen Wissenschaften, vor allen Dingen die Biologie, die nimmt die Menschen auseinander und sagt, okay, das sind hier die Neuronen, das ist das Genom. Und wir können eigentlich dir genau erklären, warum du da das fühlst und warum du da das denkst und warum das deine Vorliebe ist. Das könnten wir in den Computer übertragen, wir könnten ein Modell von dir bauen. Ist das nicht ein ganz großer Angriff auf die Idee einer eigenen unverwechselbaren Stimme, die heutzutage nicht von einer Diktatur, sondern einfach durch aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse kommt.
Wissenschaft als neue Diktatur.
Naja, so neu ist das vielleicht nicht. Es ist ja auch nicht böse gemeint. Man findet halt raus, was man rausfindet. Aber das macht ja was.
Ja.
So wie schon damals, sag mal, diese Evolutionstheorie jetzt nicht ganz folgenlos auf die Psyche geblieben ist.
Ich weiß gar nicht, ob das was mit einem macht, weil klar, man kann erklären, also Entschuldigung, das ist ja die Frage an dich, aber ich finde die Frage,
ich finde die Frage
insofern doof, weil ich mir denke, das eigene Gefühl ist ja trotzdem da. Also das ist ja genauso, wie wenn man irgendwie.
Aber du hast oft widerstreitende Gefühle in dir. Und welches ist jetzt das echte?
Alle.
Alle?
Ja, natürlich.
Das ist eine gute Antwort.
Und deswegen.
Alles, das ganze Konzert ist abzubilden.
Ja.
Dann hätten wir das Problem gelöst.
Ja, eben.
Oder, Lisa? Wie siehst du das?
Ulysses. Ja. Weiterschreiben.
Ja. Entschuldigung, ich wollte dir aber nicht reinreden.
Nee, also mich greift das irgendwie auch gar nicht an, diese Idee, dass alles erklärbar. Glaube ich einfach nicht.
Mhm.
Nee, ich glaube so an die. Ja. Ich glaube auch nicht, dass es so um so eine individualistische Idee geht, sondern einfach nur um eine Wahrhaftigkeit im Dasein.
Mhm.
Und da würde ich mich jetzt von der Wissenschaft gar nicht so beunruhigen lassen.
Mhm.
Wie ist es denn bei dir, Anselm, wenn du die Frage
stellst? Genau.
Ja, ich finde das schon ein bisschen ungemütlicher, weil ich müsste dann, um meine authentische Stimme sprechen zu lassen, auf jeden Fall den Zweifel an der Authentizität dieser Stimme mit einfließen lassen. Und das gibt einen infinitiven Regress. Das ist wie, als ob du einen Spiegel mit einem anderen Spiegel gegenüberstellst und du hast dann tausende von Spiegelbildern. Und ich glaube halt, dass die Idee, ein unverwechselbares Individuum zu sein, eine Story ist, die vielleicht seit 250 Jahren nur populär ist und die uns alle irgendwie bei Laune hält. Und es kann sein, dass schon in 300 Jahren die Leute sagen, ach ja, gut, das haben die sich damals so erzählt. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich für meine unverwechselbare Stimme halten soll, außer, dass ich jede Menge Konflikte in mir spüre, wo die eine Identität dies will und die andere das. Und das ist dann auch keine Identität dem Wort nach, sondern das sind irgendwelche Anteile, Abspaltungen. Und ja, ich erlebe mich dann selber eher so als Bühne, auf der sich einige teils epische Schlachten abspielen.
Ja, aber das abgebildet zu haben, das würde mich zum Beispiel mehr interessieren als ein Identitätsroman.
Genau, ne? Das finde ich an Literatur eben so toll, dass ich da diese Bühne darstellen kann und eben auch in Figuren schlüpfen kann, die beispielsweise pädophil sind oder schwer alkoholkrank oder super reich und was weiß ich, um mal so drei. Mal so drei Problemzonen des
super
Lebens zu benennen.
Reicher als Konflikt. Die neue Netflix-Serie.
Ja. Aber ich finde schon, dass man, also ich wachse dann, nein, anders. Ich finde die Frage, wohin sich das Ganze jetzt hier entwickelt und was die richtigen Antworten darauf sind und was da meine echte Stimme zu beitragen kann, mehr als herausfordernd. Ich habe das Gefühl, dass Umbrüche am Laufen sind in einem Tempo, die wir überhaupt nicht mitschneiden können. Und irgendwie wie in so einem, also man steht so im Orkan und jetzt beschreib den mal. Mhm. Jetzt erzähl mal, was ist denn jetzt gerade so der Stand der Dinge. Und da glaube ich fast, dass die Tschukowskaja es damals leichter hatte. Und gleichzeitig möchte ich auf gar keinen Fall mit dir tauschen. Aber dein Roman Schreie und Flüstern, der am 30. August erscheint, im Mayrisch Verlag.
Ja, meine Lektorin.
Ja, die sitzt hier. Der hat, ich habe nur 100 Seiten gelesen, aber durchaus was Verspieltes. Da kommen mittendrin einfach so Passagen in einem anderen Tonfall, mal auch so naturlyrisch, mal sehr innerlich, mal dann eher flapsig, alltagsnah direkt. Und auch ohne einen erkennbaren Plot, der so klar auf irgendwie auf Spannung oder auf Bedeutungsschwere hin gebürstet wäre. Ist diese Verspieltheit für dich eine Widerständigkeit auch gegen Erwartungen?
Auf jeden Fall, ja. Also ich liebe es einfach immer wieder neu anzusetzen und unterschiedliche Gattungen, Stimmungen und Töne miteinander ins Gespräch zu bringen. Das interessiert mich beim Lesen immer sehr. Ja, und es war jetzt aber trotzdem nicht sowas, dass ich gedacht habe, ich suche mir jetzt diese Form und probiere ganz viel aus. Ich hatte eine Frage und mit der Frage bin ich losgegangen und ich habe am Anfang auch in zwei Dokumenten gearbeitet. Ich hatte diese Erzählung, es geht halt um eine Schriftstellerin, die aufs Land kommt mit ihrer Familie und dann ganz unglücklich ist und sich fragt, was ist eigentlich das Leben? Und dieses andere Dokument, da gab es eben diese, ja, diese tastenden, flüsternden Texte über Natur und ja, Verbundenschaft auch vielleicht mit der Natur, die vielleicht ja auch ein bisschen abhanden gekommen ist in dieser Zeit. Und ja, also es ging schon vom Motiv aus. Ich habe jetzt nicht gedacht, ich mache jetzt Halligalli.
Und was war aber die Frage, die Eingangsfrage für dich?
Also es lässt sich auch nicht verstecken. Also es ist ganz klar, es ist auch aus einem Tagebuch heraus entstanden, der Roman. Und wir sind eben nach Pole gezogen und auf einmal ist alles auseinandergebrochen. Ich glaube, alle Fragen, die ich mein Leben lang verdrängt hatte, waren plötzlich da. Und ich,
so eine vorgezogene Midlife-Crisis auch.
Vielleicht, ja, kann man es auch so beschreiben. Aber es war so ein ganz starkes Gespür für meine eigene Vergänglichkeit plötzlich. Und das war wie mit dem Holzhammer. Richtig krass. Und da habe ich gedacht, das ist vielleicht auch was, was Leserinnen und Leser, vielleicht andere Menschen interessiert. Und ich habe versucht beim Schreiben eben dieser Frage nachzugehen. Also wie setze ich mich mit meinem eigenen Tod auseinander? Auch wenn es jetzt nicht so eine dramatische, historische Situation ist. Aber und auch das Selbstbewusstsein zu haben, okay, es ist eine ganz einfache Geschichte. Ich lebe nicht im Krieg und ich habe keine größeren Verletzungen, aber
das ist ein Drama, das uns heute bleibt. Das ist die Vergänglichkeit.
Es ist die Vergänglichkeit.
Und das ist ja auch genauso aufwühlend und spannend eigentlich. Ne? Also wenn alle äußeren Schrecknisse wegfallen, bleibt da immer noch, dass auf jeden Fall ein Ende kommt. Ne?
Ja.
Vielleicht stirbt dein Mann vor dir, vielleicht du vor ihm. Also, aber was ist das für eine Perspektive, ne? Das heißt immer, blicken Sie nach vorn. Ja, da sehe ich das Grab. Ja.
Ja, und es ging mir auch darum, auf jeden Fall auch über Kinder zu schreiben und diese Zärtlichkeit einfach zuzulassen. Was natürlich immer dieses Kitsch, diesen Kitsch Fehler haben kann, aber das wollte ich ausprobieren. Mhm. Also, weil ja, Liebe mich auch als Thema total interessiert. So.
Es ist nicht kitschig geworden. Finde ich absolut nicht. Ich freue mich riesig auf deinen Roman. Also können wir in diesem Podcast zwei Romane empfehlen. Untertauchen von Lydia Tschukowskaja, der auch gerade ja neu gedruckt wird.
Gibt es den auch als Taschenbuch?
Den gibt es auch als Taschenbuch, aber ich finde die gebundene Ausgabe schöner.
Die ist sehr, sehr schön.
Die ist wirklich sehr schön. Das
mit Birken
wird
drauf.
Sich, genau. Und es ist ja eh nicht verkehrt, einen kleinen Verlag zu unterstützen. Ja, wollt ihr noch diese Stelle vorlesen?
Nein,
Gott verdammt.
Nein, das können die Menschen zu Hause selbst machen. Sie können dieses Mädchen entdecken.
Auf jeden Fall. Und ansonsten Lisas Roman am 30. August. Ja, da haben wir auch eine Premiere. Im September.
Am 9. September.
Am 9. September sind wir in Berlin. Also für die Berlin-Leute kann man Lisa und mich sehen. Da moderiere ich ja auch.
Ja.
Und Lisa liest. Und dann
in einem Architekturbüro.
Richtig.
Uns, ne? Auch ein guter Ort.
Super. Passt. Und dann eine Woche direkt später, am 16.09. kann man Anselm und mich sehen bei der Altonale in Hamburg.
Okay, jetzt erstmal Sommerpause.
Ja.
Lisa, war es schön, dass du mit uns geplaudert hast und dieses tolle Buch mitgebracht hast.
Ja, danke für diese Entdeckung.
Wieder eine Bereicherung. Haut rein, Damen. Es war schön mit euch.
Ja, habt einen schönen Sommer.
Tschö.